So, weiter geht's mit der Zeit, achso, Sie sehen das gerade gar nicht. Es geht weiter mit der Zeit von 1960 bis 1972. Warum 72? Weil dort dann die erste Konsolengeneration losgeht. Wir haben sozusagen 72 die Vorgeschichte abgearbeitet und 72 beginnt die Arcade-Zeit, die Konsolenzeit. Also da kann man sagen, wird es Mainstream und bis dahin ist es so eine der Formen, wie verschiedene technologische und kulturelle Strömungen langsam zusammenlaufen. Was passiert? Also wir hatten ja schon gesagt, Whirlwind haben wir ja eben schon gesehen. Dieser Flugsimulator, der dann die Grundlage des Sage-Projekts wird, wird transistorisiert. Also es gibt die ersten Geräte, die anfangen, aus den Röhren dann Transistortechnik zu bauen und die Rechner selber zu verkleinern. Also die Architektur des Whirlwind wird uns jetzt begleiten, weil die Architektur behalten wird, wo ist Speicher, wer greift auf wen zu. Aber es geht darum, Computer kleiner zu machen. Inzwischen gibt es sicherlich eine Whirlwind-App für ihr Smartphone. Also wenn sich jemand die Mühe macht, emulieren kann man das längst. In den 60er Jahren gibt es die Leiterplatinentechnik, also dass man die Bauteile wie den Transistor, Kondensator, Widerstände platzsparend auf solchen Leiterplatten aufbringt. Die Leiterplatten gibt es heute noch, nur sind die Bauteile viel kleiner geworden. Also nicht nur die Chips sind kleiner geworden, also die Transistoren werden ja inzwischen auf diesen Mikroprozessoren zusammengefasst. Auch andere Bauteile, wie eben die hier gezeigten Widerstände und Kondensatoren, sind inzwischen, also wenn Sie mal so ein kaputtes Gerät heute aufmachen, das sind so kleine stecknadelkopfgroße Bauteile, in denen aber im Grunde genommen nichts anderes passiert als schon in den 60ern, nur in deutlich größerem Umfang. Nur die Gesetze der Elektrotechnik haben sich nicht gewandelt. Also man braucht immer noch dieselben Bauteile, um bestimmte Schaltungen zu realisieren. So, der Whirlwind selber wird 1956 durch den Transistorized Whirlwind, den Transistorized Experimental Computer Zero, das TX steht für Experimental und Transistorized, also der Whirlwind wird übersetzt in Transistoren. Aus jeder Röhre, die so groß war, wird ein Transistor, der so klein ist. Das heißt, der gesamte Computer nimmt weniger Platz weg. Ist auch billiger. Wird am MIT umgebaut und im MIT auch eingesetzt, eben in so einem, in ihren Forschungseinrichtungen und steht dort Wissenschaftlern zur Verfügung, die einen automatischen Rechner brauchen. Und aus dem wird dann später die PDP als kommerzielle Fassung. Ende der 60er Jahre wird es dann vermarktet werden und auf der PDP entsteht ganz viel, weil das eine Technologie ist, die anderen zur Verfügung steht. Also es geht ja bei Technologien immer nicht nur darum, wer erfindet und was steckt dahinter, sondern auch, wie verbreitet sich das, wer darf es nutzen. Und wie gesagt, in Europa wird es viel restriktiver gehandhabt, vielleicht auch durch zentralistische Regierungen. Wenn die mal was Tolles in der Hand haben, dann denken sie auch, das sollte ihnen gehören und die anderen können damit eh nichts anfangen. In Amerika wandert es dann über die Forschungseinrichtungen in zivilere Hände, beziehungsweise es wird gefördert, dass aus Universitäten sich Firmen gründen, die richtig Geld machen sollen. Und das wird in Europa weniger stark gefördert. Also es gibt über die Fraunhofer in Deutschland gibt es so einen Ansatz. Aber dass viele Technologien, Google ist ja auch so ein Ding, es war ein Uni-Projekt und wurde dann eine Firma. Facebook entstand an der Uni, in dem Uninetz und wurde dann eine Firma. Also ganz viele der Dienste, die wir heute kennen, sind erstmal von Universitäten Ausgründungen, weil es eine andere Kultur gibt der Gründungsförderungen, aber auch des Wunsches, seine Ideen am Markt auszuprobieren. Wenn Sie in Europa oder in Deutschland, wenn Sie in Deutschland eine Firma gründen und pleite gehen, dann kriegen Sie auf 10 Jahre keinen Kredit mehr, weil Sie gezeigt haben, dass Sie nicht kreditwürdig sind. Wenn Sie in Amerika eine Firma gründen und pleite gehen, dann kriegen Sie noch mehr Kredite, weil Sie gezeigt haben, dass Sie sich trauen, eine Firma zu gründen. Und das ist so ein kleiner Unterschied, der dafür sorgt, dass die Gründungskultur in Amerika anders ausgeprägt ist, also deutlich abenteuerlustiger ist als in Europa, als in Deutschland. Und in Amerika zusätzlich dieser amerikanische Traum, jeder kann es schaffen, vom Tellerwäscher zum Millionär oder vom Studenten zum Milliardär. Es gibt auch genügend Beispiele, die dann sagen, hey, brecht euer Studium ab, hat mir auch nichts gebracht, werdet doch gleich Milliardäre. Die dann so ihre, ja, das ist der Survivorship Bias, die überleben, die können ihre Geschichte erzählen und immer sagen, das war der Weg, der es ist, aber es ist halt der Weg einer Person, die es halt irgendwie geschafft hat. Gut, aber das ist einer der Gründe, warum so viele dieser Technologien nicht aus Amerika kommen unbedingt, aber in Amerika sich so weit verbreiten, dass sie eine kritische Masse erreichen und dann der Rest der Welt daran teilhaben will. Wer daran teilhaben will, sind die frühen Hacker. Also das ist wieder so eine Sozialgeschichte, dass es junge Männer gibt und man muss sagen, es sind halt eigentlich exklusiv junge Männer, die Wissenschaft, naturwissenschaftliche Studien betreiben oder Mathematik. Und da ist das Verhältnis jetzt nicht nur Männer und Frauen. Klar, dass es auch weniger Frauen gibt, die Zugang zu Universitäten haben, sich das leisten können. Aber es gibt so eine bestimmte Geek-Subkultur, die vor allem männlich ist oder die vor allem Männer anzieht. Und die lungern wirklich im Sinne des Wortes vor diesem TX0 rum und hoffen, dass nachts um zwei irgendein Wissenschaftler nicht kommt, der den gebucht hat, aber gerade keine Zeit hat. Und dann hat er eine Stunde Leerlauf. Und das wollte man nicht. Und hat mir gesagt, Jungs, dann geht ihr doch rein und spielt halt ein bisschen damit. Oder zwischen zwei und fünf oder so. Also da irgendwie so Zeiten, wo ein Wissenschaftler jetzt nicht unbedingt arbeiten will. Da haben die dann kampiert davor, diesem Raum, diesem Rechnerraum und jede Zeit genutzt, die sie bekamen an diesem Rechner. Haben sich Programmieren beigebracht, ohne dass sie Zugang zur Maschine hatten. Und wenn sie den hatten, haben sie das schnell ausprobiert. Also Peter Deutsch, Richard Greenblatt, Bill Gosper sind so da so Namen, die in dem wunderbaren Buch Stephen Levy Hackers zusammengefasst werden. Und man muss sagen, Hacker in der Zeit ist nicht das, was man heute drunter versteht. Das ändert sich kulturgeschichtlich in den 90er Jahren, dass Hacker die Bösen sind, die in fremde Systeme einbrechen. So wie die Criminals of the Cyber Age oder so gibt es ja immer ein Buch. Hier sind es aber The Heroes of the Computer Revolution, ist der Untertitel dieses Buchs. Inzwischen gibt es mal diesen Unterschied zwischen White Hat Hacker und Black Hat Hacker. Es gibt die guten und die bösen Hacker. Und in der Zeit, also in den 80er Jahren, als das Buch entstand, war Hacker ein positiv besetzter Begriff. Das sind Menschen, die Technologien ausprobieren und an ihren Rand führen wollen, also an ihre Grenzen führen und darüber hinaus. Also so, wir haben hier auch so einen Hackerspace, ich glaube, der Tag diesen Semester freitags. Und die verstehen sich auch nicht als Cybercriminals, sondern als Menschen, die halt mit Technologie experimentieren wollen. Einfach, weil sie da ist. Und so ein Ding war der kürzeste Code, mit dem sie Primzahlen berechnen können. Also nicht nur Code, mit dem sie Primzahlen berechnen, sondern der kürzestmögliche Code. Das sind solche Aufgaben. Und damals war der Wert von Primzahlen noch nicht so groß wie heute. Also es war ja nicht klar, was man damit anfangen kann. In der Zeit entstand dann auch das, was Stephen Levy die Hackerethik nennt. Also Regeln, Werte, die diese Männer, also jetzt diese Leute, den Umgang mit Computer formuliert oder gelebt haben. Access to computers should be unlimited and total. Jeder sollte unbegrenzten Zugang zu Rechnern haben. Das wird natürlich formuliert aus einer Zeit, in der dieser Zugang sehr beschränkt war. Always yield to the hands-on imperative, also machen, nicht reden, machen. Also es ist nur gut, wenn man es auch wirklich ausprobieren kann oder umsetzen kann und nicht einfach nur irgendwelche Aufsätze darüber schreibt. All information should be free. Das wird vielfach interpretiert als alle Filme, Bücher und Musikstücke sollten frei sein, wenn sie nur als Bits vorliegen. Gemeint war eher Informationen, die dir erklären, wie Computer funktionieren. Die Handbücher, die Service Manuals, Erläuterungen, solche Sachen, die auch unter Verschluss gehalten wurden. Also Informationen, die, also free as in free speech, not as in free beer, wird es dann später heißen. Also wie in freier Rede soll frei verfügbar sein, aber nicht unbedingt kostenlos. Es muss nicht Freibier sein, aber jeder sollte Zugang dazu haben können. Mistrust authority, promote decentralization. Also nicht den Rechenzentren oder den Autoritäten glauben, nur weil sie die Macht über diese Rechner haben, sondern es sollte dezentral werden. Das wird als Wert gerade in Zeiten des Internets eine Riesenrolle spielen. Ist es ein zentral organisiertes Netz oder ein dezentral organisiertes Netz? Wir wissen inzwischen, dass sich die dezentrale Variante durchgesetzt hat und zwar allen Prognosen und Versuchen zum Trotz es zu zentralisieren. Das sehen wir dann aber in den 70ern, wenn wir zum Internet kommen. Hackers should be judged by their hacking, also was sie können. Die reine, also Meritokratie ist irgendwie, es gilt nur, was jemand kann und nicht bogus criteria as race, gender, age oder solche Sachen. Also irgendwie, ob das Mann oder Frau ist, von welchem Land der kommt, wie alt der ist. Peter Deutsch, als er angefangen hat, war glaube ich 16 oder 14. hat aber sich dort durch Können hervorgetan, während der von den anderen Studenten, so mit 14 Jahren Kindern wollen wir nichts zu tun haben. In der Community der Hacker galt er trotzdem als Könner, weil er einfach hacken konnte und nicht, weil er irgendwie ein bestimmtes Mindestalter oder weil er eingeschriebener Student war oder so. Das spielte keine Rolle. You can't create art and beauty on a computer. Und damit meinten sie nicht Bilder oder 3D-Animationen, sondern wunderschöne Algorithmen, die sich durch ihre Eleganz auszeichnen und auch eine Form von Kunst und Schönheit sind. Und computers can change your life for the better. Auch das gilt na, selbstverständlich for the worse und for the better. Aber wir reden ja von Zeiten, in denen Computer so aussahen und da war es nicht klar, dass sie das Leben unbedingt besser machen. Hier sehen Sie den TX2 als Transistorized Experimental Computer 2 am MIT. Das war halt so eine Eingabemöglichkeit. Man träumte vielleicht von Arbeitsplätzen für Sekretariate, aber das Leben besser machen, also das kennen Sie ja, wenn Sie einen Computer installieren, der macht das Leben erstmal komplizierter und was man alles berücksichtigen muss. Und vielfach ist es mehr Stress als vorher oder als ohne, aber nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten. Das war in den 50er Jahren revolutionär, in den 80ern, als es formuliert wurde von Stephen Levy, war es immer noch visionär. Man sah die Computer näher rücken, aber man wusste halt noch nicht so richtig über den Einfluss Bescheid und heutzutage ist es selbstverständlich. Also das alles, was da geschrieben wurde, hat sich auch einigermaßen, also naja, nicht alles, aber hat sich ja dann doch durchgesetzt als so ist die Welt halt geworden. So, vielleicht noch in der Technikgeschichte, Jack Kilby erfindet 1958 den integrierten Schaltkreis. Ähnlich wie der Transistor 10 Jahre vorher die Röhre ersetzt durch kleine Schalter, wird der integrierte Schaltkreis dafür sorgen, dass diese elektronischen Bauteile sehr viel kleiner werden können. Auch hier fängt, wie alle Grundlagentechnik, fängt sehr grobmotorisch an. Aber deswegen hält der ältere Herr Kilby hier auch Taschenrechner hoch. Die erste Anwendung sind halt kleine integrierte Schaltkreise, mit denen man Taschenrechner bauen kann, also diesmal auch wirklich den Namen verdienen, die 4 Grundrechenarten oder dann später sogar auch mehr beherrschen, indem halt alles, was vorher die IBM in so eine tischgroße Maschine unterbringt, dass man das plötzlich unterbringen kann in so einem kleinen Taschengerät. Und das läuft noch elektronisch. Also auch da, das ist ja die Grundlage der ganzen ICs, die wir heute haben. Also die, inzwischen arbeiten wir im Nanometerbereich, wie viele Transistoren passen auf so einen Quadratzentimeter. Das nimmt hier seinen Anfang und wird die Computertechnologie der 60er und dann später der 70er vor allem. Ich glaube, 74 geht es dann los, dass der erste Chip als integrierter Schaltkreis vorliegt. Und bis dahin wird daran geforscht, wie man einen Produktionsprozess hinbekommt, dass es wirklich auf ein IC passt. So, ich mache an der Stelle jetzt mal Schluss, weil wir mittendrin aufhören müssen. Mit der PDP-1, der berühmten, die wir ja schon öfter gesehen haben, und mache ich hier nächste Woche einfach an. Nee, nächste Woche ist 1. Mai, glaube ich. Also in 2 Wochen machen wir an dieser Stelle weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen nichts, alles Gute. Wir sehen uns ja Donnerstag in der Spielegeschichte. Dann wünsche ich Ihnen 2 gute Tage und bis übermorgen.